Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent.
Wenn man so in eine Bar geht, läuft da meistens Musik, irgendwas im Hintergrund, Pop oder so unauffällig. Aber nicht in dieser Bar, wo du warst, Ute, in der spanischen Hauptstadt Madrid. Da läuft nämlich Marschmusik.
Ja, Marschmusik und Hymnen, wie das berühmte Cara al Sol, wo man besonders gerne zur Franco-Zeit gehört hat. Die Bar gehört einem Chinesen, der heißt Cheng Chiang Wai. Und der ist ein glühender Franco-Verehrer und macht gar kein Geheimnis daraus, im Gegenteil. Wenn man ihn fragt, sagt er sehr schnell, dass er Franco bewundert, dass er die Straßen gebaut hat, Stauseen und so weiter. Und Spanien in die Modernität geführt hätte. Und in seiner Bar ist er recht gut besucht, weil viele Menschen so denken.
Also viele Menschen bewundern heute Franco, den Diktator, der er ja auch war.
Ja, also Umfragen haben ergeben, dass viele, manchmal auch ältere Leute, sagen, so unglaublich schlecht war es während Franco gar nicht. Aber es sind vor allem die Jüngeren, die wenig Distanz zum Franco-Regime haben, auch weil sie es gar nicht erlebt haben und erleben konnten. Und irgendwie wieder so eine Leitfigur suchen und dann halt Franco dafür auserkoren haben.
Vor 50 Jahren starb der spanische Diktator Franco. Warum sein Erbe bis heute weiterlebt, sagt die Korrespondentin Ute Müller. Ich bin Antonia Moser. Heute vor 50 Jahren starb der spanische Diktator Franco. Und zwar in hohem Alter, habe ich gelesen, und im Bett. Also das heißt, er wurde nicht irgendwie gestürzt, getötet. Das ist auch ein bisschen eine Seltenheit für autoritäre Machthaber, oder?
Oh ja, der letzte faschistische Herrscher Europas ist tatsächlich alt und bettlägerig verstorben. Das ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Franco hat sich ja 1936 mit Hilfe einiger Generäle an die Macht geputscht. Er hat gegen die vom Volk gewählte demokratische Zweite Republik sich aufgelehnt und hat den Bürgerkrieg angezettelt. Während des Bürgerkriegs wurden Gräueltaten auf beiden Seiten begangen. Aber das Interessante ist eigentlich, dass als der Bürgerkrieg gewonnen war von der frankistischen Seite, die Menschen, die den Krieg verloren hatten, unterdrückt, verfolgt und geächtet und gedemütigt wurden. Und das ungefähr noch 8 bis 10 Jahre lang, wenn nicht sogar länger. Und das ist das Interessante, 150.000 Menschen weiterhin waren dann die Opfer des Faschismus, nachdem der Bürgerkrieg an sich schon längst vorbei war.
Und jetzt werden trotzdem in Spanien Bars mit Franco geschmückt. Was sagen denn da zum Beispiel die Familien der Opfer dazu, dass da quasi Franco so verharmlost und gefeiert wird?
Ja, also ich habe mit dem Präsidenten des Opferverbands, Emilio Silva, der hat vor Jahren den Verband des historischen Gedenkens gegründet, gesprochen.
Buenas, me llamo Emilio. Yo soy pertenezco a una asociación que desde hace 25 años busca desaparecidos de la dictadura. Yo soy nieto de un desaparecido.
Und er ist natürlich entsetzt über, dass es solche Bars überhaupt gibt, dass da sogar Polizisten morgens ganz problemlos frühstücken. Und dass die Geschichte so verharmlost wird. Da müssen wir ganz kurz auf Emilio Silva eingehen, Jahrgang 64. Sein Großvater wurde in Nordspanien von Franco-Schergen erschossen, achtlos in einem Massengrab verscharrt. Und erst ungefähr vor 20 Jahren wurde er exhumiert, hat man seinen Leichnam bergen können, zusammen mit einigen anderen. Mhm. Und was Emilio Silva eben auch wehtut, ist, lange hat man in seiner eigenen Familie nicht drüber gesprochen, was mit dem Großvater passiert war. Es war einem peinlich, man fühlte sich minderwertig, unbehaglich. Es war ein Thema, das immer unter den Tisch gekehrt wurde.
Warum?
Weil man zu den Verlierern des Bürgerkriegs gehörte und man wusste auch nicht, wenn jemand erschossen wird, vielleicht hat er dann doch was gemacht. Mhm. Und als ihm die Tragweite der ganzen Geschehnisse der Vergangenheit klar wurden, da hat eben diesen Verband gegründet. Und was Emilio Silva und die vielen, vielen Opfer des Frankismus bis heute beklagen, ist, dass die im Prinzip nie gerichtet werden konnten, so wie die Nürnberger Prozesse im Nachhinein nach den Verbrechen des Nationalsozialismus. Sowas gab es in Spanien überhaupt nicht. Es gab keinerlei Aufarbeitung.
Mhm. Bueno, tienen una ley de amnistía que dice perfectamente que entre esos crímenes cometidos entre el 18 de julio del 36 y el y diciembre del 76 están amnistiados.
Das hat vor allem damit zu tun, dass während der Transition, das ist die Phase des friedlichen Übergangs von der Diktatur in die Demokratie, man musste einfach die Verbrechen, die in der, im kollektiven Gedächtnis schon vorhanden waren, ausklammern, weil sonst hätte Spanien sich nicht versöhnen können, also zumindest oberflächlich nicht. Es musste einfach nach vorne gehen, deswegen hat man die Schuldfrage einfach mal so stehen lassen. Mhm. Und damit es möglich war, kam es zu einer Generalamnestie für alle Kriegsverbrecher und so weiter. Und die gilt eben auch noch heute. Deswegen konnten diese Verbrechen nie richtig aufgearbeitet werden.
Also man hat eigentlich einfach beide Augen zugedrückt. Aber Menschen wie Emilio Silva sagen jetzt nicht mehr. Also was macht er denn, um die Augen der Spanier und Spanierinnen irgendwie zu öffnen?
Was er halt will, ist, dass die Spanier ihre Geschichte einheitlich interpretieren, sich auch zu ihr bekennen, sie nicht verharmlosen, dass endlich die Opfer rehabilitiert werden, ihrer gedacht wird. Man sieht, welche Verbrechen an ihnen verübt wurden, wie wenig Schuld sie eigentlich hatten, aber auch eben die Verbrechen, die damals begangen wurden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. All dies konnte ja nie aufgearbeitet werden.
También esto de la memoria es un debate sobre el significado del pasado.
Dafür kämpft Emilio Silva. Deswegen wird nicht müde, historische Führungen zu machen, eben durch Madrid, einen der großen Schauplätze des Bürgerkriegs.
Was zeigt er denn da zum Beispiel?
Er zeigt mehrere Stellen. Er zeigt an der Puerta del Sol, das ist das historische Zentrum, das Herzstück von Madrid. Da zeigt er eine Stelle, an der eine Sprengbombe der Legion Condor eingeschlagen hat und auf der Stelle damals 300 Zivilisten getötet hat und auch über 1000 verletzt. Und an der Stelle, da steht die berühmte Statue, Touristen, wenn Sie kennen, der Bär und der Maulbeerbaum. Direkt dahinter ist die Bombe eingeschlagen. Es steht nirgends an irgendeiner Fassade eine Plakette, hier starben 300 unschuldige Menschen, gar nichts. Und Emilio Silva zeigt zum Beispiel das Bild von der Bombe. Und diese fehlende Erinnerungskultur, dieses Schweigen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Innenstadt von Madrid. Das allerbeste Beispiel ist der Regierungssitz von der konservativen Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso. Die ist in einem ehemaligen, in der Dirección General de Seguridad untergebracht. Das war im Prinzip ein frankistisches Gefängnis. Da wurden Menschen gefoltert, während und auch nach dem Bürgerkrieg noch. Und man hat die Schreie bis auf die Straße hinaus gehört. Mhm. Und auch hier keinerlei Gedenkplakette, nichts, gar nichts.
Bueno, y entonces tenemos también una pelea política desde entonces, con diferentes gobiernos, para tratar de que la responsabilidad de esto sea
del Estado. Emilio Silva versucht regelmäßig mit der Stadtregierung zu sprechen, mit der Regionalregierung. Bitte, bitte, tut irgendwas. Und nicht nur er, auch andere Menschen, deren Angehörige dort gefoltert wurden oder sogar sie selbst. Das ist das Problem von Madrid eigentlich, dass da überhaupt nichts passiert. Und ich habe das Gefühl, dass diese Tatsache, das stört Emilio Silva am allermeisten, dass trotz seines Bemühens, 18 Jahre kämpft er jetzt schon für sein historisches Gedenken und es tut sich eigentlich relativ wenig.
Aber warum tut sich da so wenig? Also was fürchtet man denn heute noch, also vor so einer Gedenktafel oder irgendwie sowas, was fürchtet man da?
Vielleicht interpretiert man das als mögliches Schuldeingeständnis, wo nach der Leserart der Konservativen beide Seiten die gleiche Schuld tragen und sich Verbrechen schuldig gemacht haben. Manche fürchten auch, dass die Gräben vom Bürgerkrieg wieder aufgerissen werden. Je mehr man das aufarbeiten würde, umso mehr müsste man wahrscheinlich auch Reparationen zahlen, Entschädigungen für Menschen, die ihr Vermögen verloren haben. Irgendwie, man hat so viele Jahre gut damit gelebt oder relativ bequem damit gelebt, dass die Geheimnisse des Bürgerkriegs und vor allem, was danach passiert, nie so richtig aufgearbeitet wurden. Da sagen sich viele Menschen, warum sollen wir das jetzt tun, wenn wir Spanier jetzt schon seit 1978 eine Demokratie haben, warum sollen wir uns damit noch auseinandersetzen? Es muss nach vorne gehen und es würde zu viele Wunden aufreißen. Und sofort wären wir wieder am Ausgangspunkt, dass sich zwei Seiten unversöhnlich gegenüberstehen.
Also und das wäre bis heute so, also dass da quasi Seiten bezogen werden, zu wem man gehört, also weil eben Franco ist seit 50 Jahren tot.
Ja, aber die Familien, die damals für Franco und gegen Franco waren, deren Nachfahren, die leben ja, die Nachfahren, die, man wächst innerhalb einer Familie auf, innerhalb einer Seite und man bekommt sozusagen deren Ideologie eingeimpft, je nachdem, auf welcher Seite man eben stand. Und ein ganz wichtiger Punkt, der dafür sorgt, dass die spanische Gesellschaft eben heute noch so zweigeteilt ist, ist die ungerechte Verteilung des Vermögens. Franco hat ja die Menschen, die ihn unterstützt haben, seine Getreuen, hat er belohnt mit guten Posten, mit Ländereien und der Möglichkeit, eben viel Geld zu verdienen. Viele Unternehmensdynastien, die immer noch bestehen, sind letztendlich aus Franco-getreuen Familien entstanden. Während zum Beispiel die Verlierer der Republik, die waren unterdrückt, die konnten sich kein Vermögen aufbauen, die verarmten. Und das wiederum bestimmt die Vermögensverhältnisse und die Verteilung der Güter in Spanien bis heute. Und es führt verständlicherweise zu einer großen Spaltung in der Gesellschaft.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Die spanische Gesellschaft ist bis heute gespalten und man hat vieles verschwiegen und unter den Teppich gekehrt. Aber jetzt, Ute, hast du ganz am Anfang diese Bar beschrieben und das viele gerade jüngere Menschen plötzlich wieder ganz offen Franco verehren. Gibt es da so eine Art Franco-Aufschwung?
Ja, also kurioserweise 50 Jahre nach seinem Tod hat man da auch gar keine Scham mehr, seine Bewunderung für Franco auszudrücken. Nicht nur in den Bars, wir sehen auch immer öfters, auch bei Volksfesten, dass Flaggen mit Franco geschwenkt werden. Also überall kommt es wieder hoch mit einer Kraft, mit einer Gewalt, mit einer Selbstverständlichkeit auch, die man so bis vor 3, 4, 5 Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Und wir hatten jetzt auch neulich einen Aufmarsch von einer radikalen Partei, die noch sehr klein ist, die heißt Núcleo Nacional, wo ganz vermummte Demonstranten vorm Parlament für Angst und Schrecken gesorgt haben. Und
inwiefern?
Ja, die waren dunkel gekleidet und die Gesichter angemalt, so richtig bedrohlich. Also es war wirklich unheimlich.
Aber wie groß ist denn diese rechte Bewegung in Spanien?
Ja gut, was ich gerade eben beschrieben habe, das ist nur so eine kleine Splittergruppe. Aber wir haben hier in Spanien tatsächlich eine relativ große rechtsnationale, rechtspopulistische Partei, Vox. Die ist die drittstärkste Kraft im Parlament, derzeit mit 33 Sitzen. Wenn man einigen Umfragen glauben darf, dann würden die das bei den nächsten Wahlen sogar die Anzahl ihrer Sitze verdoppeln auf 66 und so weiter. Also es ist schon eine Bewegung, die immer mehr an Zulauf gewinnt, vor allem die Vox-Partei. Die nehmen auch den Rechten vom Partido Popular immer mehr Stimmen weg. Insofern kann man sagen, dass die vielleicht eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft gleich auf sein könnten.
Mhm. Aber Spanien hat ja eigentlich eine linke Regierung. Macht die denn etwas, um quasi gegen dieses Vergessen oder dieses Verdrängen dieser Geschichte anzukämpfen? Also passiert auf dieser Ebene etwas?
Ja, Spanien hat eine linke, wohlgemerkt Minderheitsregierung. Aber Sanchez macht einiges, also zumindest schubweise. Als er 2019 an die Macht kam, hat er demonstrativ den Diktator Franco aus seiner monumentalen Basilika im Valle de los Caídos, im Tal der Gefallenen, heben lassen und ins Familiengrab überführen, im Madrider Vorort El Pardo. Und das war eine sehr große, sehr wichtige, sehr medienwirksame Aktion damals. Dann wurde es natürlich etwas ruhiger, aber jetzt zum 50. Todestag von Franco und auch vor dem Erstarken der Rechten versucht Pedro Sánchez natürlich ein Zeichen zu setzen. Man hat jetzt ein Verfahren eingeleitet, um die Franco-Stiftung, die bereits 1978 ins Leben gerufen wurde, um die verbieten zu lassen, die Fundación Francisco Franco. Und seine Regierung hat einen Katalog erarbeitet mit 6000 Denkmälern und Straßennamen und Statuen und Gebäuden und Franco-Wappen, Embleme, Adler, alles Mögliche, was wir noch im Stadtbild finden und vermutlich auch über die Jahrzehnte verinnerlicht haben, soll jetzt verschwinden aus dem Straßenbild. Und nochmal ganz kurz zur Franco-Stiftung dafür, dass die verboten wird, dafür haben alle Regierungen, egal welcher Couleur, 49 Jahre gebraucht. Was auch ein bisschen für sich spricht.
Also das kommt alles etwas spät.
Genau, es ist ein wichtiger Schritt bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Aber es ist eben nur ein Anfang. Da ist noch ein ganz, ganz weiter Weg zurückzulegen.
Ute, ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Das war unser Akzent mit Spanien-Korrespondentin Ute Müller. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.